Werbung.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 11. September 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein und ich bin verbunden wie immer an dieser Stelle mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
In der vergangenen Nacht hat uns aus den USA schreckliche Nachricht erreicht. Da ist der Trump-Aktivist und Podcaster Charles Kirk bei einer Veranstaltung an der Universität Utah Valley erschossen worden. Ein politisches Attentat, mutmaßlich. Die Hintergründe sind noch unklar. Er hat ja vor allem daran gearbeitet, die Jugend für Trump zu begeistern. Er hatte eine Bewegung gegründet, die nannte sich Turning Point. Der Attentäter ist noch nicht gefasst. Trump macht aber schon jetzt die radikale, der oder die Attentäter muss man ja sagen, Trump macht aber schon jetzt die radikale Linke dafür verantwortlich. Die Tochter des früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain hat gesagt, das könnte zu einem Paradigmenwechsel in den USA führen. Die Frage wäre, wird das Trump sozusagen nutzen auch, um eine noch schärfere, noch eine noch radikalere Politik zu machen?
Also ich glaube, die Frage ist, wie man die Politik in den USA noch radikalisieren kann. Oder vielleicht muss man noch einen Schritt vorweg machen. Trump ist jetzt schon dabei, so wie Sie es gerade angesprochen haben, es zu instrumentalisieren. Ja, also er nutzt das. Er hat ohne irgendwelche Evidenz, das ist mir sowieso ein Grauen, schon mal gesagt, das liegt an der Linken so und an der Rhetorik der Linken. Die Frage ist, ob das tatsächlich mehr sein kann als etwas, was einzahlt auf die Legitimation der Politik, die Trump ohnehin schon begonnen hat und die eigentlich in voller Fahrt ist. Denn er ist an der Macht, er ist amerikanischer Präsident. Es gibt eine Spaltung des Landes schon jetzt. Von daher, ich bin mir nicht ganz sicher, was Frau McCain mit Blick auf den Paradigmenwechsel meint. Also dass den Mord von politischen Gegnern hat es in den USA Gott sei Dank sehr selten, aber auch immer mal wieder gegeben. Wobei man auch sagen muss, wir wissen noch nicht, wer der Täter ist und was das Motiv des Täters gewesen ist. Aber nochmal zurück zu dem Potenzial, das da drin steht. Also ich denke, es ist nicht so groß, dass man jetzt sagt, hier kommt eine weitere Welle der Radikalisierung. Die haben wir im Grunde genommen in den USA schon. Wir haben ein tief gespaltenes Land. Das hat man in den Wahlergebnissen gesehen. Das sehen wir auch an dem, was zurzeit in den USA an gesellschaftlicher Bewegung eigentlich abläuft. Von daher gibt es die Idee, diesen Mann zum Märtyrer zu machen, Dieses Element braucht man möglicherweise auch nicht mehr, weil der Märtyrer selber ist Trump. Ja, er hat ja ein Attentat durchlebt und er skizziert sich als gottgleich. Das heißt also, da ist die Eskalation nach oben. Das würde ja bedeuten, dass hier jemand angegriffen worden wäre, der noch reiner, noch größer wäre als Trump. Und das kann natürlich in der Logik von Trump nicht funktionieren. Ich glaube, das Einzige, was funktionieren kann für ihn, ist zu sagen, seht ihr, und deswegen habe ich recht. So, also eine legitimierende Funktion in der Instrumentalisierung des Todes dieses Menschen als eine sozusagen eine weitere Stufe damit erklimmen zu können.
Dann lassen Sie uns nach Europa schauen, denn da gibt es auch einen erschütternden Vorfall. In der Nacht zum Mittwoch sind 19 kampfbereite Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Drohnen des Typs Shahed, also diese russisch-iranischen Drohnen. Sie sind dann von der polnischen Luftwaffe in Bündnis mit NATO-Verbündeten abgeschossen worden. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Aber es gab an den Häusern Schaden und es ist die größte Luftraumverletzung seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Laut Boris Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister, waren die Drohnen munitioniert und es gibt auch laut Pistorius keinen Ansatz, dass das ein Kurskorrekturfehler gewesen sein könnte. Sprich, die waren nicht, wie jetzt Russland behauptet, für die Ukraine bestimmt, sondern sie sind aller Voraussicht nach aus Belarus gezielt nach Polen geschickt worden. Herr Mölling, ist es ein Test von Putin, wie wehrhaft die NATO ist und wie würden Sie da die bisherigen Reaktionen beurteilen? Sind die ausreichend?
Also ja, es ist ganz klar ein Test. Es ist ein Test auf der erstmal auf der militärischen Ebene. Wie funktioniert die NATO-Luftverteidigung? Wie schnell sind die? Was machen die da eigentlich? Haben die sich schon darauf eingestellt, mit solchen Bedrohungen umzugehen? Das lernt Russland jetzt gerade daraus. Es lernt auch daraus, wie wir politisch darauf reagieren. Gleichzeitig hat es auch einen instrumentellen Charakter, weil man natürlich darauf spekuliert, dass die NATO in einer bestimmten Art und Weise reagiert, nämlich eine Diskussion über sich selber anzettelt und über ihre eigenen Verteidigungsfähigkeit. Also politisch gespalten auftritt und Blick auf die Frage, was können wir denn sich selber im Grunde genommen die Karten legt und sagt, naja, wir sind eigentlich total schwach und das sind Diskussionen, die man total gerne in den Gesellschaften hört, weil das bedeutet dann, dass man die Stimmen eigentlich wieder stärkt, die sagt, ja, vielleicht sollten wir uns mit den Russen nicht anlegen. Was ist schon so schlimm daran, wenn da mal so ein paar Drohnen rüberfliegen? Das haben wir jetzt ja schon von der Rechten bei uns gehört und auch von der extremen Linken vor allen Dingen, dass man erstmal klären müsste, ob das nicht vielleicht sogar ukrainische Drohnen gewesen wären, die irgendwie genutzt worden wären. Also völlig abstruse, verschwörungstheoretische Einlassungen, aber genau das passiert. Und das hilft Russland natürlich, ne, weil das Verwirrung im Grunde genommen stiftet. Die NATO hat, und das ist, glaube ich, das Problem, hat darauf reagiert mit den Mitteln, die sie hat. Und die sind zwar effektiv, aber nicht effizient, wenn man das so mal sagen will. Also man hat einige der Drohnen abgeschossen, aber eben mit Luft-zu-Luft-Raketen, die eigentlich für ganz andere Aufgaben gedacht sind. Also so eine Drohne ist eine Shahed-Drohne oder Geran-Drohne, wie die Russen sie umgetauft haben, die ist nicht besonders eloquent. Die ist relativ einfach zu sehen auf dem Radar. Die kann man auch einfach abschießen, wenn sie dazu klassische Flugabwehrkanonen haben. Also das, was wir früher mal auf dem Gepard gebaut hatten, jetzt nicht mehr haben, irgendwann wieder bekommen sollen, das ist eigentlich das Mittel der Wahl gegen solche Flugkörper. Aber das zeigt eben auch dieser Einsatz der letzten Nacht. Die NATO kann sich nicht effizient, also kostengünstig, gegen eine große Zahl von Drohnen wehren, die in ihren Luftraum einfliegt. Und das ist ein größeres Problem. Denn in den Planungen der NATO, wie man sich vorstellt, wie ein erster Angriff, eine erste Angriffswelle Russlands auf die NATO stattfinden würde, würden natürlich ballistische Raketen in Zusammenarbeit mit Drohnen möglicherweise eine erste Welle darstellen. Und da ist man eben nicht in der Lage, die abzufangen.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist jetzt sicher kein Zufall, dass das Ganze zwei Tage vor Beginn von Sabbat 2025 passiert. Der größten passiert ist, die soll morgen starten, der größten Militärübung Russlands seit der Vollinvasion der Ukraine. Also Sabbat ist eine regelmäßige Übung, aber sie war eben jetzt, hat ein paar Jahre nicht stattgefunden. Jetzt findet sie wieder statt. Russland spricht davon, dass da 13.000 russische und belarussische Soldaten auf belarussischem Gebiet üben. Die NATO geht von mindestens 30.000 aus und auch davon, dass die Übung von russischen, und jetzt kommt, Störnarrativen begleitet sein wird. Auf was müssen wir uns denn da einstellen?
Oh, das weiß ich auch nicht. Da müssen Sie eigentlich die NATO fragen, was man versucht sozusagen daraus zu spinnen. Das wäre ja eigentlich ganz schlau in der politischen Kommunikation der NATO gewesen, wenn sie dann auch sagt, auf was für Narrative wir uns denn hier einstellen dürfen. Ne? Also das ist ein bisschen so ein Cliffhanger, als ob schalten Sie auch nächste Woche wieder bei uns ein. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, wir haben uns selber schon, also mittlerweile erledigen wir die Arbeit der Russen ja selber. Nämlich, dass es schon Stimmen gibt, die sagen, naja, aus diesem Manöver heraus könnte möglicherweise ein Krieg beginnen und so weiter und so fort. Das kann man so sagen. Das ist jetzt auch nicht komplett unplausibel. Es ist aber auch was, wo man sich überlegen muss, naja, worauf werfe ich denn dann das Scheinwerferlicht eigentlich mit dem, was ich dann da im Grunde genommen sage? Dass Russland jetzt die Gelegenheit nutzt und auch die Drohnen vorher schießt. Sie haben recht, das steht wahrscheinlich im Zusammenhang. Und worum geht es? Es geht um Angst. Russische DNA in der Staatsführung des Kreml ist Angst. Politik durch Angst oder Politik wird ersetzt durch Angst und Gewalt. Und natürlich macht das Leuten Angst. Und wenn man darüber redet, dass möglicherweise jetzt auch dann sozusagen in ein paar Tagen der Krieg beginnt, dann macht das auch vor allen Dingen Angst. Und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Also da muss man sehr kämpfen, um diese Angst wieder in den Griff zu bekommen und zu sagen, okay, was sind eigentlich meine Optionen, die ich jetzt hier gerade habe? So, das ist eigentlich der Erfolg, den Russland jetzt schon mit diesem Manöver hat, jenseits seiner militärischen Bedeutung. Ne? Also Belarus oder die belarussische Armee ist, wie ein Kollege von mir sagt, die schlechteste Armee, die in Europa überhaupt ist. Also die möchte niemand haben, auch nicht geschenkt. Was die Russen da jetzt machen werden, wir werden es sehen. Ich bin mit Blick auf das Manöver jetzt erstmal noch, denke ich, okay, darauf wird die NATO sich eingestellt haben, darauf konnte sie sich auch einstellen. Ich glaube, viel wichtiger ist, was passiert im Hintergrund, weil wir jetzt gucken alle auf einmal auf das Sabbat-Manöver. Und das heißt, wir gucken auf andere Sachen gerade nicht drauf. Und das würde ich eher annehmen, dass Russland die Gelegenheit nutzt und da dann hier und da noch ein bisschen zündelt.
Auf was sollten wir denn gucken gerade, wenn nicht auf das Sabbat-Manöver?
Naja, also wir sehen ja, dass wir immer wieder im Inneren Events haben, die stattfinden, die wir immer noch nicht richtig zuordnen können. Also der Brand der Stromleitung im Süden Berlins ist noch nicht richtig einsortiert. Wo gehört er eigentlich zu? Wir haben die weiteren Versuch der Destabilisierung von Moldau. Die Frage ist, was ist mit Georgien? Also es gibt viele Sachen, wo Russland einfach mal die Flammen wieder höher drehen kann. Und dann müssen wir beide nächste Woche darüber sprechen. Aber vor allen Dingen bewegt sich dann auf einmal wieder was.
Zum Thema Störnarrative muss ich eine kurze Geschichte einfließen lassen, weil ich da immer daran denken muss, dass Russland in seinem Bemühen, jetzt Deutschland besonders ins Visier zu nehmen für eben Desinformation, um Deutschland als größte Volkswirtschaft von Europa zu destabilisieren, ja, also mitunter zu den bizarrsten Geschichten offenbar greift. Ich erinnere mich, dass im Sommer die Geschichte kursierte, Friedrich Merz hätte bei einer Reise zum G7-Gipfel nach Kanada am Rande dessen an einer exklusiven Jagd teilgenommen und eine Eisbärenfamilie dabei erschossen. Und das wurde auf einer gefakten Toronto-Whatever-Seite eingestellt. Und es wurde auch ein Video von einem Anwohner, der das besonders dramatisch geschildert hat, auf diese Seite gestellt. Es stellte sich dann raus, dass es KI generiert war. Also es hat schon sehr bizarre Auswirkungen. Ja.
Ja, aber es fällt auch auf eine, es fällt auch auf einen, auf einen Nährboden, der dafür bereitet ist, wenn wir über auf die deutsche Gesellschaft gucken. Also ich will sozusagen mit ein Ergebnis nach oben draufsetzen oder ein Ereignis. Heute Morgen im Interview, man könne noch nicht sagen, ob es russische Drohnen gewesen sind. Mhm. Und man sagen muss, sorry, deutsche Gerichte würden offensichtlich mit einer großen, so empfundenen Kaltschnäuzigkeit sagen, natürlich waren sie das, Ausschlussverfahren. Dieser Typ wird nur von den Russen verwendet. Die Iraner waren nirgendwo gesehen. Die Ukrainer haben das Ding sicherlich nicht nachgebaut und die Polen auch nicht. Also wer soll es denn sonst gewesen sein, außer der Heilige Geist oder die Marsmenschen? Oder wer wäre es denn gewesen? Also wir beschäftigen uns in unserer luxuriösen Situation, in der wir sind, wirklich nochmal mit Fragen, die theoretisch sind und die es vermeiden, bewusst vermeiden, dass wir uns festlegen, obwohl man sagen muss, sorry, das ist ein völlig legitimes Ausschlussverfahren in der Argumentation. Und man sagen muss, naja, woher sollen sie denn sonst gekommen sein? Die Russen selber bestreiten es ja noch nicht mal.
Quasi zeitgleich zu Sabbat findet schon statt das NATO-Manöver Quadriga 2025, wo unter deutscher Führung die Truppenverlegung NATO-Truppen an die Ostflanke geübt wird, über die Ostsee. Weil auf See die Grenzen nicht so klar sind wie an Land, könnte es da, sagen uns deutsche Militärs, durchaus auch zu Begegnungen kommen, eventuell auch von Russland provoziert. Rechnen Sie damit, dass Russland so eine Eskalation versuchen könnte zu provozieren?
Ich würde mit all dem rechnen. Ich würde, es macht Sinn, das immer, also es macht erstmal Sinn, immer in Optionen zu denken. Das ist eine Option, die passieren kann und ich muss darauf vorbereitet sein. Genauso wie ich darauf vorbereitet sein muss, dass es morgen oder übermorgen nicht ein Dutzend, sondern zwei oder drei Dutzend Drohnen sein werden. Russland wird uns keine Zeit geben. Warum sollten sie das machen? Und uns jetzt erstmal sozusagen ein halbes Jahr lang Zeit geben. Also wenn ich im Kreml sitzen würde, dann würde ich morgen einfach mal drei Dutzend Drohnen in unsere Richtung fliegen lassen. Und nachher kommt raus, da war gar nichts drin, aber die Provokation und das Aufzeigen der Schwäche des Westens, das schafft ja Freiraum, denn es schafft Normalität. Auf einmal werden diese Drohnenangriffe Normalität, wenn wir anfangen, das zu akzeptieren. Und wir sehen ja die Unsicherheit, die daraus zurzeit eigentlich resultiert. Also das Gleiche gilt deswegen für die Ostsee, die militärische, sagen, die Dimension, also das, wo das stattfindet, das ist total egal. Und es ist gut, wenn es sichtbar ist, weil dann kann man nämlich daraus eigentlich Kapital schlagen, weil wir natürlich als NATO nie so offensiv vorgehen werden, wie die Russen das tun. Und das heißt, sie können es kommunikativ, glaube ich, viel, viel besser ausschlachten, als wir das als NATO-Staaten tun werden.
Ich würde gerne zum Abschluss noch die Frage eines Hörers aufgreifen. Jan Oystergerling hat mir geschrieben und er hat folgende Frage, betrifft die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, über die wir beim letzten Mal etwas länger gesprochen haben. Er schreibt, was die Sicherheitsgarantien betrifft, sind wir Europäer eigentlich verlässlich? Das fand ich eine spannende Frage. Und dann schreibt er weiter, wenn ich mir anschaue, wie reflexhaft wir in Deutschland sagen, aber nicht mit uns, kommen mir da Zweifel. Gab es nicht auch in Minsk schon Sicherheitszusagen? Was meinen Sie, Herr Mölling?
Nein, in Minsk gab es nicht die gleichen Sicherheitszusagen. Es gab die Sicherheitszusagen im Rahmen des Budapester Memorandums, also 1994. Die auch keiner eingehalten hat. Ne? Auch da muss man sagen, das sind nicht nur Sicherheitsgarantien der Russen gewesen an die Ukraine, sondern auch der anderen Staaten, die daran beteiligt gewesen sind, unter anderem die USA. Ich finde die Frage total berechtigt und ich glaube, die Antwort ist, nein, wir sind da auch nicht klar. Ja? Man hat versucht, hier eine Diskussion zu vermeiden, die, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, die sich in der Sache, also die Frage, verlegen wir deutsche Soldaten in die Ukraine, in der Sache hätte die sich zu dem Zeitpunkt nicht gestellt. Aber sie kommt natürlich relativ schnell im politischen Raum in der Zuspitzung immer wieder hoch, weil das natürlich sozusagen die letzten Endesfrage ist. Ja, das weiter brauchen sie den Entscheidungsraum, also worüber muss entschieden werden, nicht ausleuchten. Bis zu der Frage hin, sind wir in der Lage und bereit, das zu machen? Und die Antwort kann nur sein, ja, natürlich, weil das hat was mit Abschreckung zu tun. Und wenn wir nicht bereit sind, abzuschrecken und darüber stolpern, dann ist das ein Problem. Ich glaube auch nicht, dass das Problem die Gesellschaft ist, sondern ich glaube, das Problem ist eher im politischen Raum in Berlin, wo man sich, wo man wirklich Angst hat, sich die Karten in der Klarheit zu legen und zu sagen, naja, das ist letztendlich nur eine Konsequenz daraus, wenn wir verteidigungsfähig sein wollen und solidarisch sein wollen mit unseren NATO-Staaten und nicht mit Russland solidarisch sein wollen, denn hier muss man möglicherweise entscheiden. Man kann nicht mit dem Angreifer und mit dem Verteidiger solidarisch sein. Dann heißt Solidarität an dem Punkt auch zu sagen, ja, wir sind bereit, diese Entscheidung zu treffen. Wir wissen, dass wir sie jetzt noch nicht treffen müssen, aber seid euch klar, wir werden diese Entscheidung treffen.
Hm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage für heute. Wenn Sie Anregungen haben oder kommentieren wollen, schicken Sie mir eine Mail an miriam.holstein@stern.de. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag, 18. September. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.